NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Dezember 1854. Der Todestag des Schriftstellers Johann Peter Eckermann.
Ich will Ihnen etwas vertrauen. Meine Sachen können nicht popular werden. Sie sind nicht für die Masse geschrieben, sondern nur für einzelne Menschen, die etwas Ähnliches wollen und suchen.
Es ist der Dichterfürst Goethe höchstpersönlich, der diese vertraulichen Sätze spricht. Und zwar zu einem seiner größten Verehrer, Johann Peter Eckermann.
Goethes Worte lagen mir im Sinn und beschäftigten ganz mein Inneres. Ja, er hat recht. Seine Werke sind nur für leidenschaftlich Genießende, die des Herzens Wonne und Weh im Dichter suchen.
Diese Zeilen stammen aus den berühmten Gesprächen mit Goethe, Eckermanns bekanntestem Beitrag zur Literatur. Mit ihnen lieferte er der Goethe-Forschung unschätzbar wertvolles Material und ruinierte zugleich seinen eigenen Ruf.
Das herkömmliche Bild Eckermanns ist recht diffus. Gemeinhin hält man ihn für Goethes Sekretär, der er ja nie gewesen ist.
Sagt Eckermann-Biograf Helmut Hingfoht.
Eckermann wird hingestellt als jemand, der nur anderen Leuten dienen kann und selber nichts zu Wege bringt.
Dabei war Johann Peter Eckermann alles andere als ein Buchhaltergemüt ohne eigene literarische Ambitionen.
Mein Sein ist mit der einen verwebt. Und das wäre mit einem Worte meine hohe Braut. Die Kunst, in der ich lebe und webe und von welcher ich ganz voll bin.
Spurensuche in Eckermanns Geburtsort Winsen an der Lue.
Also dies ist das Eckermann-Denkmal. Und wenn wir hierher gucken, dann sehen wir den inzwischen vertrockneten Eichenkranz, der hier alljährlich zum Geburtstag Eckermanns niedergelegt wird von Schülern der Winsener Eckermann-Realschule.
Eckermann-Tourismus gibt es in Winsen kaum. Nur ab und zu verirrt sich ein Auswärtiger in die Elbmarsch am nördlichen Rand der Lüneburger Heide, um sich über den berühmtesten Sohn der kleinen Stadt zu informieren.
Die Landschaft um Winsen hat Eckermann nachhaltig geprägt. Diese Landschaft ist geradlinig, ist eben, und so war Eckermann in seinem ganzen Wesen auch.
1792 geboren, wächst Johann Peter Eckermann in ärmlichsten Verhältnissen auf. Als Kind begleitet er seinen Vater, der als Hausierer mit Stoffen und Strümpfen durch die Gegend zieht. Ein Erlebnis aus dieser Zeit prägt ihn besonders.
Nach getanen Geschäften waren sie eines Tages in einer Kellerkneipe. Da saß ein merkwürdiger Kerl und sagte mit prophetischem Gehabe: Ich sage euch, aus dem Knaben wird noch was. Das hat ihm so imponiert, dass er daran glaubte, dass das ein Spökenkicker war, also ein Geisterseher, ein Wahrsager. Der wusste, was er sagt, also das wird sich bewahrheiten.
Eine gewagte Vorhersage bei einem Jungen, der nur unregelmäßig die Schule besucht und noch mit 14 kaum lesen und schreiben kann. Aber Eckermann kann gut zeichnen und er hat eine schnelle Auffassungsgabe. Das erregt das Wohlwollen der Stadtoberen von Winsen, die seine Ausbildung fördern und ihm eine Karriere als Schreiber ermöglichen.
Also es war ein enormer sozialer Aufstieg. Die meisten anderen aus den einfachen Familien waren Tagelöhner.
Im Winter 1813-14 legt Eckermann den Schreibergriffel nieder und geht als Freiwilliger zum Militär. Er will die napoleonischen Besatzer bekämpfen, die seine norddeutsche Heimat unter Kontrolle haben. Als Soldat kommt er herum, unter anderem in Flandern.
Hier vor den großen Gemälden der Niederländer ging mir eine neue Welt auf. Ich verbrachte ganze Tage in Kirchen und Museen. Es waren im Grunde die ersten Gemälde, die mir in meinem Leben vor Augen gekommen waren.
Nichts kann Eckermann nun von dem Gedanken abbringen, Maler zu werden. Aber sein Talent reicht nicht, ebenso wenig wie sein Geld. Daher nimmt er eine Stellung bei der Kleiderkammer der hannoverschen Militärverwaltung an. Ein gesichertes, bürgerliches Leben scheint in greifbarer Nähe, zumal auch eine Frau in sein Leben tritt.
Johanne Bertram, Kaufmannstochter.
1819 verlobt sich Eckermann mit dem 16-jährigen Hannchen. Aus einer Ehe wird jedoch bis auf Weiteres nichts, denn Eckermann trägt noch eine andere Liebe im Herzen. Nach der Malerei hat ihn nun die Literatur in ihren Bann gezogen. Besonders ein Schriftsteller hat es ihm angetan, Goethe.
Ich las seine Lieder und es war mir, als fange ich erst an, aufzuwachen und zum eigentlichen Bewusstsein zu gelangen. Bewunderung und Liebe nahmen täglich zu. Ich lebte und webte Jahr und Tag in diesen Werken und dachte und sprach nichts als von Goethe.
Die Prophezeiung des Spökenkiekers im Hinterkopf ist Eckermann überzeugt, dass er in der Schriftstellerei seinen Weg suchen muss. Allerdings bemerkt er schmerzlich seine enormen Wissenslücken.
Er wusste, wenn er mehr Bildung sich aneignen wollte, dann musste er zur Universität. Die Universität konnte er nur besuchen, wenn er einen Nachweis hatte in den alten Sprachen. Also ging er mit 24 Jahren noch aufs Gymnasium. Er nahm Privatunterricht, und zwar nebenher, neben seiner Berufstätigkeit.
Eckermann gelingt es sogar, ein Stipendium für sein Studium aufzutreiben, unter der Voraussetzung, dass er ein sogenanntes Brotstudium aufnimmt und sich für Jura einschreibt.
Aber ich strebe doch gar nicht nach Brot. Ich strebe ja nach Bildung.
Die juristischen Vorlesungen schwänzt Eckermann immer häufiger und widmet sich der Philologie. Als sein Stipendium nach 3 Semestern ausläuft, versucht er sich als freier Schriftsteller. Er verfasst das Werk »Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe« und wendet sich damit an den hochverehrten Meister selbst. Goethe gewährt ihm eine Audienz, und so erfüllt sich am 10. Juni 1823 in Weimar Eckermanns größter Traum.
Wir setzten uns auf das Sofa. Ich war glücklich verwirrt. Wir saßen lange beisammen, in ruhiger, liebevoller Stimmung. Ich drückte seine Knie und vergaß das Reden über seinem Anblick. Ich fühlte, dass er es überaus gut mit mir im Sinne habe.
Eckermanns Gefühl trügt. Der berühmte Dichter verfolgt rein egoistische Ziele.
Goethe war zu diesem Zeitpunkt 73 Jahre alt und er wollte sein Gesamtwerk veröffentlichen. Er sah, das kann er nicht alleine schaffen. Deswegen suchte er seit geraumer Zeit einen jungen Gelehrten, der ihm zur Hand gehen konnte bei dieser Arbeit. Aber niemand war dazu bereit. Und Eckermann, dieser naive Mensch, war da so begeistert davon, dass er tatsächlich glaubte, Goethe wolle ihn in seinen Fähigkeiten als Poet fördern. Goethe hatte mit keinem Wort geäußert, dass er einen Gehilfen sucht.
Nach und nach spannt Goethe Eckermann für sich ein. Ein Honorar zahlt der wohlhabende Geheimrat dem chronisch klammen Eckermann für seine umfangreiche Tätigkeit jedoch nicht.
Man wusste, dass er eine Neigung hatte, die Arbeitskraft von Leuten für sich zu nutzen, ohne sich angemessen erkenntlich zu zeigen. Nur Eckermann wusste das nicht.
Es prallen Welten aufeinander. Der schwärmerische Eckermann und der knallharte Literaturunternehmer in eigener Sache Goethe. Wie sehr Eckermann in dieser ungleichen Beziehung ausgenutzt wird, bemerkt besonders seine Verlobte, die in Hannover noch immer auf die Heirat wartet.
Goethe zahlt dir für deine Güte gegen ihn nichts als Ehre. An mich oder an dein künftiges bürgerliches Glück denkt er nicht. Er lässt sich deine Güte höchlich gefallen und ist dir dennoch nicht einmal dankbar dafür.
Ich weiß nicht, was mich davon abhält, Goethen dergleichen zu sagen. Da Goethe meine Lage kennt, ist es mir immer, als sollte er sich dergleichen selbst sagen.
Eckermann traute sich nicht zu fragen. Man muss nämlich wissen, diese immer wieder zu lesende Legende vom lieben Goethe und dem ach so ergebenen, selbstlosen Eckermann, mit der muss dringend aufgeräumt werden.
Goethe neigt zu heftigen Wutausbrüchen. Wer sie kennt, ist bemüht, den alten Herrn bei Laune zu halten.
Man hatte Angst vor ihm und dieser kleine Eckermann zumal. Und deswegen hat er keine Forderungen gestellt und hat eines Tages aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat sich nämlich gesagt, wenn ich nun schon von Goethe kein Geld bekomme, dann will ich auf andere Art und Weise davon profitieren. Und er hat sich vorgenommen, alle Gespräche, die er mit Goethe führt, niederzuschreiben, um daraus eines Tages ein Buch zu machen.
Um sich finanziell einigermaßen über Wasser zu halten, gibt Eckermann englischen Touristen in Weimar Deutschunterricht. Dass er eine feste Stellung annimmt, möchte Goethe nicht.
Wenn Ihnen vielleicht von anderen Orten her literarische Anträge gemacht werden sollten, so lehnen Sie solche ab. Denn da Sie einmal mit mir verbunden sind, so möchte ich nicht gerne, dass Sie auch zu anderen ein Verhältnis hätten.
Goethe weiß, wie wichtig der junge Literaturenthusiast inzwischen für ihn ist.
Also Eckermann entwickelte sich zu einem Motivator für Goethe. Ohne Eckermanns Hilfe wären Dichtung und Wahrheit nicht vollendet worden. Und ohne Eckermann wäre der zweite Teil des Faust nicht vollendet worden. Wir hätten viele dieser schönen Gedichte Goethes heute nicht zur Hand. Die hat Eckermann aus den Abfällen herausgesucht.
Durch die Vermittlung eines Freundes gelingt es Eckermann endlich, ein bescheidenes Gehalt für das Unterrichten des Weimarer Erbprinzen zu erhalten. Und so kann er im November 1831, nach 12 Jahren Verlobungszeit, endlich sein Hannchen heiraten. Nur 4 Monate später, am 22. März 1832, geschieht das lange Absehbare. Nach 9 gemeinsamen Jahren stirbt Eckermanns Goethe.
Am Morgen nach Goethes Tod ergriff mich eine tiefe Sehnsucht, seine irdische Hülle noch einmal zu sehen. Ein vollkommener Mensch lag in großer Schönheit vor mir. Und das Entzücken, das ich darüber empfand, ließ mich auf Augenblicke vergessen, dass der unsterbliche Geist eine solche Hülle verlassen.
Auch Hannchen bleibt nicht lange bei Eckermann. Kurz nach der Geburt von Sohn Karl 1834 stirbt sie. Der Verlust seiner Frau und Goethes stürzt Eckermann in eine schwere Krise. Trotzdem muss er Geld verdienen für sich und seinen Jungen, der einmal das werden wird, was dem Vater verwehrt blieb, ein anerkannter Maler. Eckermann macht sich ans Verfassen der lange geplanten Gespräche mit Goethe, die er 1836 veröffentlicht.
Er hat aus einer Vielzahl von kleinen Mosaiksteinen 2 oder 3 Gespräche gemacht. Das heißt, er hat letztlich Goethes Worte paraphrasiert, aber in goethischer Diktion wiedergegeben. Das ist die große Kunst, die Eckermann in diesen Gesprächen mit Goethe zustande gebracht hat. Und wer das nicht weiß, wie Eckermann gearbeitet hat, der kommt natürlich zu dem Ergebnis, Eckermann hat hier nur protokolliert. Nein, das hat er nicht.
Eckermanns künstlerische Gestaltung wird so gering geschätzt, dass in einigen späteren Auflagen sein Name als Verfasser ganz entfällt. In den Gesprächen erblickt man allein das monumentale Standbild, das der Mensch Goethe sich selbst errichtet hat. Eckermann-Biograf Helmut Hinkfurt.
Er hat diesen ohnehin schon großen Goethe noch weiter erhöht, er hat ihn überhöht. Ja, und das ist klar, denn erniedrigt man sich selber in der Relation. Er hat ja im Grunde sein eigenes Negativbild von sich geschaffen. Und er wurde diesen Ruf nicht mehr los. Bis heute ist er diesen Ruf nicht losgeworden.
Die Gespräche bringen Eckermann weder den erwünschten Ruhm als Schriftsteller noch ein finanzielles Auskommen. Gegen seinen Verleger Brockhaus in Leipzig führt er einen jahrelangen Rechtsstreit wegen gefälschter Abrechnungen. Und für die neu geordnete Goethe-Gesamtausgabe bei Cotta wird er als Billiglohnarbeiter ausgenutzt. Eckermann verarmt zusehends. Freude bereiten ihm allein seine Tiere, denn in seiner Wohnung versammelt er, sehr zum Missfallen der Nachbarn, die einheimische Fauna, vom Greifvogel bis zum Marder. Eckermanns Gesundheitszustand verschlechtert sich durch die Armut stetig. Nach 2 schweren Schlaganfällen stirbt er am 3. Dezember 1854 im Alter von 62 Jahren. Beerdigt wird er auf dem historischen Friedhof von Weimar, in unmittelbarer Nähe zur letzten Ruhestätte Goethes.
Mir liegt am Herzen, Eckermann aus dieser Ecke des Nullums, des Neutrums herauszuholen. Der Mensch Eckermann wird niemals in irgendeiner Art und Weise gewürdigt, sondern immer nur der Sekretär Goethes, der er ja nie gewesen ist. Immer nur der Protokollant, der er nie gewesen ist. Und der Blick auf Eckermann muss zurechtgerückt werden und man muss die Verdienste Eckermanns für das Werk Goethes beim Namen nennen.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Johann Peter Eckermann, der am 3. Dezember 1854 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.